Darf es mir überhaupt schlecht gehen, wenn es anderen Menschen auf dieser Welt schlechter geht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hattest eine wundervolle Woche. Und heute geht es um ein Thema, was in letzter Zeit sehr oft aufgekommen ist in meinen Coachings, aber auch in meinem Privatleben und auch ein bisschen bei mir selber. Auf dieser Welt, egal wo wir hingucken, gibt es Leid. Es gibt Menschen, die haben Krankheiten, die sich die meisten Menschen gar nicht erst vorstellen können. Es gibt Menschen, die auf der Straße leben, auch hier bei uns in Deutschland. Es gibt unfassbar viele Kriege, Auseinandersetzungen. Menschen setzen sich für ihre Rechte ein, werden dafür verhaftet, gefoltert, vergewaltigt, zu Unrecht zu Tode verurteilt. Heißt das, dass es dadurch, dass es diesen Menschen allen so viel schlechter geht als den meisten Menschen hier bei uns, dass wir uns gar nicht beschweren dürfen? Aber anderen geht es halt so viel schlechter. Heißt das, dass die eigenen finanziellen Sorgen, Verzweiflung, weil irgendetwas Unerwartetes passiert, Überforderung, weil Beruf, Kinder, Haushalt und anderes zusammenkommt, heißt das, dass diese ganzen Dinge nicht sein dürfen? Dürfen denn diese Emotionen gar nicht stattfinden? Dürfen wir uns gar nicht beschweren? Oft kommt der Satz, stell dich nicht so an, die anderen haben es schlechter. Manchmal sagen wir den Satz sogar zu uns selber oder vielleicht sogar oft. Stimmt das, dass andere Generationen vor uns besser mit Herausforderungen umgehen konnten, wenn wir so an die Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration denken? Lass uns das mal systematisch angehen. Jeder von uns hat ein Gehirn. Jeder von uns hat Gedanken und Emotionen. Was uns aber unterscheidet ist, jeder hat seine eigenen Probleme und Herausforderungen. Jeder hat eine andere Art und Weise, mit Problemen und Herausforderungen umzugehen und eine unterschiedliche Resilienz. Jeder hat andere Bewältigungsstrategien und Kapazitäten. Außerdem, jeder hat andere Privilegien. Jeder ist anders aufgewachsen. Und auch wenn wir Menschen nehmen, die im gleichen Haushalt aufgewachsen sind, haben sie unterschiedliche Arten und Weisen, mit Herausforderungen umzugehen. Emotionen stehen zu größten Teilen aus unseren Gedanken. Und diese Gedanken entstehen daraus, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie wir diese bewerten. Emotionen sind aber auch an Bilder geknüpft. Wenn wir zum Beispiel an Zeiten denken, die vor ganz, ganz vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden stattgefunden haben und die Menschen damals noch in Höhlen gelebt haben, war es ganz wichtig, ganz schnell zu sehen, aha, Säbelzahntiger, aha, Löwe, aha, Gefahr. Und dadurch sind Emotionen auch an Bilder gebunden. Und das haben wir so von unseren Vorfahren mit übernommen. Dass wenn zum Beispiel ein Brief vom Finanzamt kommt und wir damit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass dann auf einmal ganz schön viele Emotionen hochkommen. Es ist nur quasi ein Umschlag mit einem Brief drin. Wie wir Dinge also beurteilen, hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel von unserer Erziehung, von unseren Erfahrungen, und von der Lebenssituation, in der wir jetzt gerade stecken. Vergleich ist eben deswegen dadurch schwierig. Wir können uns quasi nur mit uns selbst wirklich vergleichen. Und auch da ist es schwierig, weil wir in unterschiedlichen Situationen stecken. Wir können das heute nicht mit dem gestern vergleichen, weil es unterschiedliche Tage sind, unterschiedliche Situationen. Und unser Erfahrungsschatz hat sich in dieser Zwischenzeit ja auch schon wieder verändert. Für die eine oder für den einen ist ein Jobverlust lebensbedrohlich. Für den anderen oder die andere ist es ein Befreiungsschlag. Ein Oh, Gott sei Dank muss ich das nicht erledigen. Gott sei Dank ist es vorbei. Doch andersherum kann es für den Menschen, der den Jobverlust als lebensbedrohlich empfindet, sein, dass eine Spinne eine Nichtigkeit ist. Und für den anderen, der sich über den Jobverlust mega gefreut hat, kann es ein Grund zu einer Panikattacke sein. Wir sind einfach so unfassbar unterschiedlich und individuell. Sprechen wir kurz mal über dieses Thema der früheren Generation und dass uns jüngeren Generationen ganz oft vorgeworfen wird, die anderen Generationen, die älteren Generationen konnten mit Herausforderungen viel, viel besser umgehen. Mal abgesehen davon, dass wir von diesen Generationen abstammen und quasi von ihnen gelernt haben, mit Dingen umzugehen, resilient zu sein und Situationen zu bewältigen, heißt, wir haben die Umgangsmethoden und die Bewältigungsmechanismen von diesen früheren Generationen gelernt. Also irgendwas scheint in der Erziehung ja dann falsch gelaufen zu sein, wenn wir diese Fähigkeiten nicht beigebracht bekommen haben. Und andererseits müssen wir das von der anderen Seite noch zusätzlich sehen. Gefühle waren damals überwiegend tabu. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass der Erste Weltkrieg stattgefunden hat, dann der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat und nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viel Aufbauarbeiten stattfinden mussten, Menschen überleben mussten, Menschen gehungert haben und ihre Wunden und Verletzungen, emotionale wie körperliche, ausheilen mussten nach dieser furchtbaren Zeit des Krieges. Da ist es ganz klar, dass irgendwie Emotionen da nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Emotionen und Gefühle wurden quasi unterdrückt, um zu überleben. Denn Krieg, Verfolgung und Flucht sind schon genug, womit man sich beschäftigen muss. Nachkriegsgenerationen mussten mit traumatisierten Eltern umgehen. Und dazu gab es noch sehr viele gesellschaftliche Veränderungen. Und zusätzlich die Psychologie war noch nicht so weit. Denn die Psychologie ist eine recht junge Wissenschaft und naja, mal davon abgesehen, dass es immer noch nicht wirklich normal ist, zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin zu gehen, weil wir direkt in Deutschland als Ü-Ü abgestempelt werden, nur weil wir psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, war es damals ja so gar nicht vorhanden. Jüngere Generationen setzen sich also mehr mit ihren Emotionen auseinander und sind auch in einer anderen Situation. Und keiner möchte anderen Menschen ihre schlimmen Erfahrungen absprechen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass reflektierte Menschen aus der Kriegsgeneration viel, viel, viel Verständnis für die jüngere Generation haben. Meine Großmutter war eine, die den Krieg erlebt hat, sehr bewusst. Sie war schon damals über 10, ich glaube sogar 12, als das alles anfing. Sie war mit einer der reflektiertesten Personen, die ich kannte. Ohne dass ich damals schon in der Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Art und Weise verankert war. Und sie hat ganz furchtbare Dinge erlebt. Ganz furchtbare. Und durch die Reflexion, die sie gemacht hat, durch die Heilung, die sie durchgegangen ist, die sie erlebt hat, die sie angestoßen hat, hat sie ganz, ganz viel Verständnis für die jüngere Generation gehabt. Sie sagte, ja, wir hatten schlimme Zeiten gehabt. Das war ganz, ganz furchtbar. Und so viele haben nicht überlebt. So viele haben so großes Leid erlebt. Die jüngere Generation hat aber mit anderen Dingen zu kämpfen, mit denen sie selbst nicht kämpfen musste. Auf irgendeiner Ebene haben wir also alle zu kämpfen. Die einen damit und die anderen mit was anderem. Es sind meist die unreflektierten Menschen aus der Kriegsgeneration, aus der Nachkriegsgeneration, die einem den Vorwurf machen, wir, die Jüngeren, müssten super glücklich sein mit all unseren Möglichkeiten. Und ja, irgendwie haben sie recht. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können Geld mit unserem eigenen Handy verdienen. Wir können reisen in fast alle Länder ohne Grenzen. Wir können fast alles machen, was wir machen möchten. Und trotzdem gibt es Herausforderungen, die sind anders als damals. Unser Gehirn verarbeitet Informationen so individuell, wie wir halt alle sind. Und auch wenn wir das Leid anderer nicht nachvollziehen können, so können wir uns doch darauf einigen, dass der andere es einfach anders sieht als wir selbst. Wir können es einfach nicht wirklich vergleichen. Wir können es versuchen, es ist aber, als ob man Äpfel mit Birnen vergleichen würde. Das ist so ein bisschen so, als ob ich mir jetzt das Bein brechen würde und dann zum Arzt gehen würde und dann der Arzt zu mir sagen würde, wissen Sie was, die Frau Meier aus Ihrem Nebenblock, die hat AIDS. Das stimmt. Vielleicht in dem Falle, aber das macht mein Bein halt nicht wieder heile. Es ist ja trotzdem gebrochen und tut weh. Nur weil Frau Meier eine schlimmere Erkrankung hat, heißt es nicht, dass es mein Bein nicht trotzdem wehtut und behandelt werden darf. Es gibt einen Unterschied zwischen anderen geht es schlechter, wenn ich es selbst zu mir sage oder wenn andere es zu einem sagen. Was wir vielleicht als gegeben tatsächlich sehen können, ist, dass wenn jemand anderes sagt, dass es dann komplett fehl am Platz ist, denn ein stell dich nicht so an, anderen geht es schlechter als dir, ist sehr übergriffig. Denn alle Emotionen haben ihre Berechtigung. Jedes Gefühl möchte und darf gefühlt werden. Vor allem sollte es auch gefühlt werden. Und manchmal hilft es schon, einfach über die Dinge zu sprechen, Dinge auszusprechen, mitzuteilen. Vielleicht dürfen wir uns auch mehr in Empathie üben, anderen gegenüber und uns auch selbst gegenüber. Und auch zu unseren Herausforderungen stehen, diese durchfühlen, äußern und durchgehen. Es geht nicht irgendwie um irgendeinen Wettbewerb, wem es denn jetzt schlechter geht. Denn es gibt eine alte Fußballweisheit von Andreas Brehme: Hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Also es ändert ja nichts daran. Es wird nicht besser, dass wenn jemand anders halt noch mehr Scheiß am Fuß hat. Vielleicht wird es nicht besser, aber vielleicht wird es lustiger, weil man zusammen miteinander Dinge teilen kann und Dinge vielleicht auch besser handeln kann. Zumindest könnte es leichter werden, wenn man über Herausforderungen redet, wenn der andere ein bisschen Empathie in sich walten lässt. Der Satz, anderen geht es aber schlechter, könnte aber trotzdem für manch einen Perspektivwechsel herbeirufen. Nicht um die eigenen Gefühle und Emotionen zu unterdrücken, sondern um aus diesem inneren Drama auszusteigen. Denn wenn man in unruhigen Verhältnissen aufwächst und Drama quasi ständiger Begleiter ist und wir dann im Leben vielleicht auch mal endlich es herausgefunden haben, wie wir etwas Ruhe in unser Leben kreieren können oder wir Menschen um uns herum haben, die Ruhe ausstrahlen und kein Drama, dann kann es dazu kommen, dass es ungewohnt und beängstigend wirkt und wir dieses innere Drama nach außen projizieren. Und da kann es sein, dass Dinge in einem selbst so dramatisiert werden, dass man selbst handlungsunfähig wird, quasi in einer Schockstarre bleibt. Es gibt ein Team um die Psychologin Isabel Bauer von der Concordia Universität im kanadischen Montreal, das eine Studie gemacht hat. Man hat Menschen befragt nach falschen Entscheidungen und verpassten Gelegenheiten oder Fehltritten. Und diese konnten sehr viel besser mit ihren Gefühlen wie Reue und Bedauern umgehen, wenn sie erkannten, dass sie nicht alleine damit sind. Der Trost lag darin, dass andere auch solche Fehltritte hinter sich haben und dass es denen mitunter noch schlechter gehe. Es kann also helfen, sich mit anderen zu vergleichen, einfach um einen Perspektivwechsel zu bewirken und die eigenen dramatisierenden Gedanken zu beruhigen und wieder handlungsfähig zu werden. Ich möchte dir kurz etwas aus meinem Leben erzählen. Ich bin in unruhigen Verhältnissen aufgewachsen und Drama und Misere sind Anteile von mir, die sehr lange Zeit zu meinem Leben dazugehörten. Es war quasi normal für mich, Drama zu erzeugen, wenn es zu ruhig wurde im Leben, wenn es mal zu gut lief. Direkt, boom, Drama. Ich wurde letztes Jahr zur Hospizmitarbeiterin ausgebildet. Ich arbeite ehrenamtlich als Hospizmitarbeiterin. Und wer das nicht kennt, Hospizmitarbeiter begleiten Menschen auf ihrem letzten Lebensweg, auf ihrem Sterbeweg. Ich habe seit Dezember einen Herrn begleitet, meine allererste Begleitung nach der Ausbildung. Und dieser Herr war schon ein älterer Herr, er war über 80, hatte mehrere Krebserkrankungen und die sind aber erst sehr spät entdeckt worden. Und als ich ihn kennenlernte, war der schon bettlägerisch und ich habe ihn 3 Monate begleitet. Und auf den letzten Tagen ist er in ein Pflegeheim gekommen. Und dieses Pflegeheim war und ist in meinen Augen eine Vollkatastrophe. Ja, ich weiß, es gibt noch schlimmere und es gibt auf jeden Fall gibt es noch schlimmere. Aber für mich war es in dem Moment wirklich keine schöne Erfahrung, ihn dort zu besuchen. Und ich habe ihn dort auch nur einmal besucht und am nächsten Tag ist er verstorben. Und als ich ihn besucht habe und gesehen habe, wie stark er abgebaut hat, wie dünn er geworden ist, wie verdreht er im Bett lag, weil sich keiner gefühlt drum gekümmert hat und ich extra jemanden holen musste, damit er besser gelagert wird. In dieser halben Stunde, in der ich da war, hatte er ganz genau 2 Worte gesagt. Und sonst hat er nur mit Kopfnicken mit mir nur noch kommunizieren können. Und ich habe ihn gefragt, ob ihm etwas fehlt. Und er hat genickt. Und ich habe ihn gefragt, ob er Hunger habe. Er hat es verneint. Und er hat dann habe ich gefragt, ob er Durst habe. Und er hat genickt. Ich persönlich darf und durfte zu dem Zeitpunkt ihm nichts geben, aufgrund von rechtlichen Dingen. Also habe ich wieder jemanden gerufen, damit er was zu trinken bekommt. Und gefühlt hätte das niemand gefragt, ob er Durst hat, ob man ihm helfen kann oder sonst was. Das meine ich mit diesen Zuständen in diesem Pflegeheim. Und mich hat diese ganze Geschichte so berührt, dass als ich aus dem Pflegeheim in mein Auto mich gesetzt habe, also rausging und mich in mein Auto gesetzt habe, angefangen habe zu weinen. Diesen Menschen so zu sehen, völlig abgemagert, auf seinen letzten Atemzügen, alt, ihn so zu sehen, hat mich wieder irgendwie zurechtgerückt. Denn irgendwie, und das ist mir erst in diesem Auto bewusst geworden, nach diesem Besuch in diesem Pflegeheim, habe ich innerlich angefangen, meine Zeit als abgelaufen zu sehen. Das ist mir erst da bewusst geworden. Denn ich werde jetzt dieses Jahr 39 und ganz ehrlich, es ist ja kein Alter, aber als ich damals irgendwie 18 oder so war oder noch früher, noch so mit Jugendalter wirklich, war für mich so 30 schon so die Grenze. So, oh Gott, 30 ist alt. Irgendwann mal hat sich das natürlich verschoben, je älter ich wurde. Aber aufgrund dessen, dass so viel einem beigebracht wird, dass 40 alt ist und dass danach nicht mehr so viel ist und irgendwie verändert sich ja das Leben dann auch nicht mehr und obwohl ich es besser weiß, hat sich das irgendwie scheinbar bei mir, also irgendwie festgesetzt, dass ich alt werde. Auch wenn ich noch Jahre zu leben habe, aber dass so die besten Jahre vorbei sind irgendwie. Bis dato habe ich es nicht geschafft, das Leben mir zu erschaffen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Das heißt, jetzt heißt es nur noch Schadensbegrenzung. Und das alles ist mir in diesem Moment bewusst geworden. Mit dem Bild von Herrn K., den ich einen Tag vor seinem Tod besucht habe. Und ich festgestellt habe, ich habe noch so viel Zeit. Wenn das liebe Universum, wenn meine Kerze noch dazu gedacht ist, ein paar Jahre zu brennen, habe ich noch ganz viel Zeit, um Dinge zu verändern. Wenn ich das große Glück habe, 80 plus zu werden, hoffentlich in gesund, das immer vorausgesetzt, dann habe ich noch so viel Zeit. Und noch habe ich die Energie. Noch habe ich so viel Kraft. Ich habe mich in diesem Moment so kraftvoll gefühlt und das tue ich jetzt immer noch. So ist es auch bei dir. Du hast noch so viele Möglichkeiten und so viel Zeit. Ich meine, natürlich wissen wir nicht. Vielleicht sterben wir morgen. Vielleicht sterben wir heute noch. Wer weiß das schon? Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir morgen sterben, dann tun wir ja nichts mehr. Also gehen wir lieber davon aus, dass wir noch 70 Jahre zu leben haben und einen Tag. Einen Tag deswegen, weil wenn wir morgen sterben würden, würden wir den Tag heute ganz anders gestalten. Und wenn wir erst in 70 Jahren sterben, würden wir ganz andere Entscheidungen treffen. Also gehen wir von beidem aus. Aber nicht, dass wir gar keine Zeit mehr für irgendwas haben und dass wir gar keine Kraft mehr haben. Denn wenn wir so einen 80-jährigen Mann vergleichen, der auf 50 Kilo runtergehungert ist quasi, weil er nichts mehr essen konnte, wollte, weil wie auch immer Krankheit ihn zerfressen hat, der nicht mehr aufstehen kann, nicht mal mehr sitzen kann, dann hat jeder von uns, der das nicht erlebt, sehr viel Kraft. Auch wenn sich das vielleicht nicht so anfühlt, weil du gerade an anderen Krankheiten leidest. Gerade psychische Krankheiten können einem das Gefühl geben, man hätte gar keine Kraft mehr. Da ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Und da werde ich nicht müde, es zu sagen, wenn du psychische Erkrankungen hast, wenn du das Gefühl hast, Depression zu haben, Burnout zu haben, sonst irgendetwas, was dich unfassbar belastet, hol dir Hilfe. Auch wenn es in Deutschland so verpönt ist, scheiß drauf, was andere sagen. Tu es. Tu es, du tust das nur für dich. Du rettest damit deine Jahre, dein Leben. Was möchte ich dir mit meiner Geschichte erzählen? Ich möchte dir sagen, dass Menschen, die inneres Drama erlebt haben, immer wieder in ihrer Kindheit und das jetzt immer wieder in ihrem Leben haben, dürften das tatsächlich als Perspektivwechsel sehen. Wenn es anderen schlechter geht als einem selber, kann es die Perspektive aufs Leben verändern. Aber trotzdem sind deine Emotionen und deine Gefühle valide. Sie dürfen da sein. Sie sind wichtig. Es sind deine. Bei manchen Menschen hilft der Satz sogar, um das Leben zu verändern. Bei manchen nicht. Nichtsdestotrotz ist alles, was du fühlst, wichtig. Gib dir die Zeit dafür, es zu verarbeiten. Es hilft ungemein, wenn man die inneren Schattenanteile des Mangels, des Dramas, der Misere und die innere Beziehung zu den eigenen Bezugspersonen, Verlust und Angst, nur so um einige zu nennen, in Schattenarbeit aufzuarbeiten. Und manchmal ist es sehr wichtig, sich professionelle Hilfe von einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu holen oder Arzt oder Ärztin. Bei Schattenarbeit helfe ich dir dabei. Da bin ich da. Zusammenfassend, manchen kann der Satz sogar helfen, dass es anderen schlechter geht als einem selber und dass man da vielleicht nicht unbedingt so sehr ins Drama absteigen kann. Fang an, deine Emotionen als wichtig wahrzunehmen. Denn das sind sie. Du bist wichtig. Egal wie schlecht es den anderen geht, wenn es dir nicht gut geht, dann ist das so. Dann ist da Handlungsbedarf. Hab keine Angst, um Hilfe zu fragen. Therapie, Selbsthilfegruppen, Coaching, Selbstreflexion, Mastermind-Gruppen, mit anderen sprechen, egal was es ist. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe, dass du die Impulse aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen kannst und Frieden mit dir selber schließen kannst. Hör dir sehr gerne auch andere Folgen in diesem Podcast an. Und wenn dich Schattenarbeit interessiert, schau gerne bei mir auf Instagram vorbei oder melde dich einfach bei mir persönlich. Buch dir gerne einen Matchcall, da können wir zusammen gucken, wie und ob ich dir helfen kann. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche, einen wundervollen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder.